Rechnet, verstanden. Okay, ja, herzlich willkommen auch zur zweiten Stunde. Die Tür geht nochmal auf und nochmal zu und nochmal auf und nochmal zu. Hinkommen.
Durfte die Barbara und ich noch in Gelsenkirchen sein und bei der Gelsenkirche da auch. Und da ging es um einen Dankgottesdienst und ein Thank You Dinner auch. Und ja, herzliche Grüße von Gelsenkirchen und auch besten Dank an alle, die hier da die Sache mit unterstützen im Gebet und auch mit den Spenden, die teilweise regelmäßig gelaufen sind oder auch von einigen anderen Personen auch. Besten Dank dafür und herzliche Grüße.
Danke dir, Ecki. Danke, Barbara, dass ihr dahin gefahren seid. Genau, und dann damit auch einfach Verbundenheit ausdrückt. Ja, heute ist ja Open Doors Gottesdienst. Sicherheitshinweis. Und es ist ja gewissermaßen schon fast so eine Routine, November diesen Gebetstag haben. Und ich kriege dann immer dieses Material und stelle dann diese Präsentation zusammen. Und das ist auch schon fast Routine. Nimm die ganzen Bilder, die Videos, lade ich runter, kriege einen Vorschlag, wie ich das mache. Ich dann diesmal jetzt hier und habe darüber nachgedacht, was ist das denn da überhaupt, was ich jetzt mache mit euch und was macht das mit euch und was macht das mit mir oder mit uns? Zurückgeguckt, seit 2018 habe ich in meinen oder 2017 in meinen Unterlagen jedes Jahr das mit euch gemacht und ich weiß nicht, ob da für euch sich was geändert hat in eurem Leben in Bezug auf die verfolgten Christen. Ich selbst merke in meinem Leben, dass das ein ziemlicher Kampf ist. Wir haben das Thema hat sich eigentlich auf dem Schirm, seitdem Wolfram 2000 wann irgendwann in Nordkorea gewesen ist und wir zum ersten Mal dieses Thema so wirklich in voller Breitseite mitbekommen haben und mit für Wolfram gebetet haben, dass dieser Besuch dort in diesem Land gut abläuft. Das war mein erster Kontakt. Ich weiß nicht, wann das genau war. Das muss 2000 irgendwann gewesen sein. Ich immer wieder Kontakt zu Open Doors und auch das Thema auf der, ja, so im Kopf. Aber trotzdem ist es ja oft so, dass es wieder verschütt geht. Wir haben bei uns in der Familie auch nach dem nicht dem dem Gebetsplan von Open Doors, der in diesem Heftchen hier drin ist, haben wir es geschafft, immer mal wieder so monatsweise, wochenweise mit den Kindern für die verfolgten Christen zu beten. Und dann schläft sowas wieder ein. Ein schlechtes Gewissen erzeugen oder ob ihr dieses Gefühl habt, okay, jetzt habe ich einmal im Jahr dieses schlechte Gewissen, ich müsste, ich sollte, ne, diese ganzen Begriffe, die ich überhaupt nicht mag, hier eigentlich, müssen, sollen und wir sollten ja alle mal mehr, ne, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und das ist auch irgendwie überhaupt nicht mein Ziel von diesen Sonntagen. Überlegt, ja, die Tradition ist gut, es ist gut, dass wir uns daran erinnern und immer wieder neu vielleicht auch wieder neu darüber nachzudenken, wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Gehe ich mit meinen Geschwistern hier in Mühlen um? Aber wie gehe ich auch mit meinen Geschwistern um, die sich auf der ganzen Welt verteilen? Genau, deswegen soll das jetzt nicht ich möchte keine Traditionen machen und jedes Jahr macht das der Philipp. Also es kann gerne auch jemand anders mal machen. Das habe ich kein Monopol für oder brauche kein Monopol drauf.
Ja, was ist das Ziel?
Wir wollen uns heute natürlich Zeit nehmen zum Beten.
Wir wollen aus unserer
Blase, die wir hier haben, so ein bisschen rausgucken.
Das, was wir hier
haben, nicht der Normalzustand ist. Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, neue Motivation bringen, dran zu bleiben an dem Thema. Wofür sollen wir denn beten? Was? Klar, wir bekommen gleich ein paar Gebetsanliegen präsentiert, aber ich bin dann nochmal in die Bibel gegangen und habe geguckt, wie beteten denn die direkt betroffen waren, ja. Und Apostelgeschichte 4, da ist ja in so dieses Thema, ne, auch dass die junge Gemeinde gerade verfolgt wird. Und Petrus und Johannes, die wurden ja vor den Hohen Rat gezerrt und dann wurden sie da verhört, aber macht das nicht mehr, und dann wurden sie wieder freigelassen. Und in Vers 24, da die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte.
Also es ist auf der einen
Seite ein Gebet der Anbetung. Gott wird die Position zugewiesen, die er hat. Es wird ihm gesagt, du bist der Schöpfer, du bist der, der Macht hat, der alles in der Hand hat. Und du führst alles. Manchmal nicht verstehen. Ja? Das gehen sie gehen ja ganz konkret auf das, was Jesus widerfahren ist, ein. Herr, das Vers 29, wie sie uns drohen, und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Dass sie Erleichterung bekommen. Sie beten nicht darum, dass die Verfolgung aufhört oder dass sie ein einfaches und leichtes Leben haben, sondern sie beten darum, dass sie furchtlos und unerschrocken die Botschaft verkündigen. Wunder einfach das bestätigt. Und vielleicht ist das für uns heute auch ein Anliegen, wenn wir für unsere verfolgten Geschwister beten, dass wir genau diese Dinge auch Gott bringen und sagen:
Und wir können auch weiter
beten, dass der Heilige Geist in ihnen mächtig wirkt. Wir beschäftigen uns in unserer Kleingruppe gerade mit dem Thema Heiliger Geist und was macht der denn alles? Was ist denn seine Aufgabe? Und ich möchte eigentlich euch nur drei Punkte jetzt gerade nochmal aus diesem ganzen Thema vorlesen. Markus 13, Vers 11, wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Wir können beten, dass die Christen, die verfolgt sind, die in Gefangenschaft sind, die verhört werden, dann einfach durch den Heiligen Geist geleitet werden und dass er durch sie redet. Ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Und dann kommt's, weil ihr für mich betet, das ist die eine Sache, und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Gefangenschaft sind, so wie Paulus, merken, dass der Geist ihnen beisteht, weil wir für sie beten. Und das Letzte in 1. Petrus 4, Vers 14, ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Dieses feste Bewusstsein, dass der Geist in unseren verfolgten Geschwistern wirkt und dass wir dafür auch einfach gesondert beten. Afrikas am Roten Meer. Das Land ist etwa so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen und hat 3,7 Millionen Einwohner. Etwa die Hälfte davon sind Christen, die andere Hälfte sind Muslime. Seit mehr als 30 Jahren wird Eritrea von einem einzigen Mann beherrscht, Präsident Isaias Afewerki. Weil die Regierung das Land abschottet und die Bevölkerung stark kontrolliert, wird Eritrea auch als Nordkorea Afrikas bezeichnet. Christen sind in ihrer Freiheit eingeschränkt. Besonders stark werden Christen verfolgt, die keiner der drei offiziell registrierten Kirchen angehören. Christen muslimischer Herkunft erleben zudem starke Verfolgung durch ihr Umfeld.
Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Eritrea, das sogenannte Nordkorea Afrikas. Ein Land mit extrem eingeschränkter Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit. Hier können sich die meisten Christen nicht frei versammeln. Sie leben ihren Glauben im Verborgenen. Christ zu sein ist in Eritrea zwar per se nicht verboten, doch die diktatorische Regierung dieses Landes am Horn von Afrika lässt nur drei Kirchen zu. Die eritreisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Doch auch sie werden streng kontrolliert. Jedes persönliche Recht muss sich der nationalen Identität beugen. Christen, die sich außerhalb der staatlich kontrollierten Umgebung treffen und beten, riskieren Verhaftung, Gefängnis und Folter.
Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Zuerst schrie ich, aber nach ein paar Minuten war ich ganz still. Sie schlugen mich ins Genick und auf den Kopf. Ich betete: Herr Jesus, sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
Wenn sich Eritrea für Jesus entscheiden, wählen sie bewusst ein Leben voller Entbehrungen. Normalerweise lehnen ihre Familienmitglieder, Nachbarn und ihr Umfeld sie ab, weil sie nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen oder gehen sogar so weit, ihnen nachzuspionieren und sie den Behörden zu melden. Wenn sie jemals beim Beten mit anderen Christen erwischt werden, landen sie im Gefängnis. Dennoch wächst die Kirche in Eritrea weiter.
Ja, meine.
Die Regierung hat unsere Kirchen geschlossen, aber sie konnte uns Jesus nicht aus dem Herzen nehmen. Sie können ihn nicht wegnehmen. Sie können uns das Leben schwer machen, aber sie können uns nicht die Wahrheit nehmen, die wir kennen. Diese Einstellung haben alle Christen hier. Andere Menschen bemerken das allmählich. Sie sehen in uns das Zeugnis von Christus. Sie sehen unser Glück und unseren Frieden. Selbst wenn wir leiden, freuen wir uns. Unser Glück beruht nicht auf dem, was wir haben oder nicht haben. Wenn die Menschen das sehen, nehmen sie Jesus an.
Etwas, das mir auch in der Zelle bewusst wurde, war dies. Vergiss deine Brüder nicht. Das sagte mir Gott an jenem Tag, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Weil euer Gebet eine große Hilfe in unserer Verfolgung ist, bitte ich euch inständig weiter zu beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und euer Gebet hilft uns in so vielen Dingen. Daher bitte ich euch, betet weiter für uns.
Da Jesus vielleicht wiederkommt, bevor sie von ihm hören, müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Sie werden dann an einen Punkt kommen, an dem sie eine Entscheidung treffen können. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Das Zeugnis von Gideon, der teilweise ja gerade schon im Interview war, und das Zeugnis, das liest uns der Kalle vor.
Gefängnis. Schon als Kind kam Gideon, der eigentlich anders heißt, zum Glauben an Jesus. Schon als Jugendlicher hat er Verfolgung wegen seines Glaubens erlebt und kam ins Gefängnis. Während seines Militärdienstes wurde er erneut verhaftet. Lassen wir ihn selbst erzählen, was er in dieser Zeit erlebt hat. Einmal nahmen sie 117 Soldaten fest, die auch Christen waren, einschließlich mir. Sie sammelten uns ein und brachten uns ins Gefängnis in Azab. Ich hatte davon schon einiges über dieses Gefängnis gehört. Man konnte nichts mit hineinnehmen, keine Bibeln oder Literatur. Aber ich versteckte eine kleine Bibel in meiner Unterwäsche und teilte sie dann in 66 Teile, alle Bücher der Bibel, Genesis, Exodus und so weiter. Ich gab jedes Buch einem Christen im Gefängnis. Jeder Christ durfte seinen Bibelteil 2 Tage behalten, dann wurde getauscht. Aber nach einigen Wochen machte ein Spitzel des Wachpersonals darauf aufmerksam. Sie durchsuchten alles, fanden schließlich die Bibelteile und fragten, wer hat diese Bibel mitgebracht? Weil ich es war, übernahm ich die Verantwortung. Sie brachten mich in eine kleine Zelle. Sie war sehr eng, 1 Meter mal 1,80 Meter. Nach 2 Monaten kam ein hoher Regierungsbeamter und besuchte das Gefängnis. Er kam zu mir und fragte, bist du so verrückt, ein Christ zu sein? Und er forderte mich auf, meinen Glauben zu verleugnen. Aber das konnte ich nicht. Mein Glaube war mir mehr wert als alles andere. 2 Tage später brachten sie mich vor 700 Gefangenen. Sie schlugen mich, damit ich meinen Glauben aufgäbe. Sie schlugen mich, bis sie müde waren und ich ohnmächtig wurde. Ich konnte nur eines sagen. Vater, diese Leute wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Empfange meinen Geist. Die Leute dachten, ich sei tot und gingen weg. Einige von ihnen trugen mich an den Ort, an den die Leichen gebracht wurden. Nach 45 Minuten wachte ich auf. Ich stand auf und die Leute merkten, er lebt noch, er ist nicht tot. Und der Gefängnisdirektor sagte, Bringt ihn in diese Zelle, dort blieb ich dann. Danach habe ich versucht, in der kleinen Zelle zu schlafen, aber ich konnte nicht. Mein ganzer Körper schmerzte. Es war sehr heiß und ich betete, Herr Jesus, heile mich, du bist der Heiler. Auf einmal war es, als sähe ich ein großes Licht in dieser Zelle. Und dann sagte Jesus aus diesem Licht, mein Sohn, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und in diesem Moment fühlte ich etwas wie kaltes Wasser auf meinem Kopf. Der Schmerz war weg und dann schlief ich 3 Tage und 3 Nächte. Nach 1 Jahr und 8 Monaten Haft wurde Gideon aus dem Gefängnis entlassen. Heute lebt er in einem anderen Land und setzt sich für die Christen in Eritrea ein.
Danke dir. Beten, dann können wir ja wieder so kleinere Grüppchen bilden. Wer nicht in so einer Gruppe beten will, kann ja einfach so sitzen bleiben. Ansonsten hätte ich so 2, 3 Gruppen gedacht. Einmal hier, vielleicht da oder da. Und dann nehmen wir uns jetzt so 5 bis 10 Minuten Zeit zu beten. Hier seht ihr noch Gebetsanliegen für die Christen in Eritrea. Und dann kommen wir gleich zu dem zweiten Land, Indien. Zum Ende kommen, beziehungsweise zum zweiten Land. Indien haben wir ja schon irgendwie auch als Gemeinde durch Phil und Annelie irgendwie eine andere Beziehung zu. Aus der Ideologie der Hindu-Nationalisten, die jetzt aktuell an der Macht sind, ist eigentlich der Schlachtruf oder deren Credo steht dafür, jeder Inder muss Hindu sein. Und ja, die sind aktuell ja seit 2014, wird Indien von einer Hindu-nationalistischen Partei regiert. Den christlichen Glauben betrachten die Hindu-Nationalisten als fremd. Sie schüren Hass gegen Christen, denen sie vorwerfen, Hindus unter Zwang zu bekehren. Die Extremisten unter ihnen greifen auch zu massiver Gewalt, um Christen hinduistischer Herkunft zur Rückkehr zum Hinduismus zu bewegen. Ich meine, durch Phil und Annelie haben wir ja schon mitbekommen, dass auch von der Regierungsseite es halt nicht gewünscht ist, dass irgendwelche Missionare im Land sind, also offizielle Missionare. Und wir sehen jetzt in dem Video halt so ein bisschen über, wenn es funktioniert. Nein. Okay. Dann sehen wir jetzt gleich das Video.
Sie schleppten mich nach draußen. Sie schlugen mich. Mehr als 17 Leute schlugen mich. Und ich schrie um Hilfe. Ich rief zu Jesus, O Herr, hilf mir! Und dann traf mich plötzlich jemand mit einem scharfen Gegenstand am Ohr. Ich begann zu bluten und wurde bewusstlos.
Nicht nur ich wurde verprügelt, sondern auch meine Kinder. Als meine Tochter sehr klein war, wurde ihr in den Bauch getreten und sie hat geblutet. Und wenn jemand zum Beten zu mir nach Hause kommt, werden diese Christen in die Dorfversammlung gerufen und werden dort aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Leider sind diese Berichte von verfolgten Christen in Indien nicht ungewöhnlich. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors ist Indien eines der 4 Länder, in denen Christen am meisten Gewalt erleben. Allein im Mai und Juni 2023 wurden in der Region Manipur 300 christliche Kirchen und zahllose Häuser von Christen zerstört.
Wir haben erfahren, dass ihr Jesus Christus folgt, dass ihr zur Kirche geht. Hört auf damit. Kehrt zurück zu eurer alten Religion, sonst werdet ihr bestraft. Das ist das Erste, was passiert. Sie werden gewarnt. Aber wenn die Christen weitermachen, werden sie geschlagen. Manchmal kommen alle Dorfbewohner und schlagen sie. Wenn sie selbst dann weitermachen, werden sie aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen.
Diese Angriffe werden häufig durch hinduistische Nationalisten ausgeführt. Die Anhänger der politischen Ideologie der Hindutva verfolgen das Ziel, ein Indien nur für Hindus zu schaffen.
Indien ist ein Land mit einer vielfältigen Kultur und Sprache. Es gibt viele Regionen. Aber sie sagen, dass Indien den Hindus gehört, dass sowohl Muslime als auch Christen keine Rechte haben.
Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn man Inder ist, muss man Hindu sein. Alle Inder, die in Indien leben, sind Hindus, werden als Hindus geboren und waren schon immer Hindus.
Nach der Wahl 2014 stellt die hindu-nationalistische BJP unter Ministerpräsident Narendra Modi die indische Regierung. Seit Modi Premierminister ist, hat die Zahl der jährlich gemeldeten gewalttätigen Übergriffe auf Christen drastisch zugenommen. Als Vorwand werden häufig die Anti-Bekehrungsgesetze genannt. Offiziell haben sie das Ziel, Zwangsbekehrungen zu verhindern. In der Praxis werden diese Gesetze missbraucht, um Christen aufgrund falscher Anklagen zu bestrafen. Bis jetzt sind Anti-Bekehrungsgesetze nur in einzelnen Bundesstaaten etabliert, in denen die BJP regiert. Sollte die BJP die Wahlen 2024 erneut und mit einer Mehrheit gewinnen, besteht die Gefahr, dass es schon bald ein Anti-Bekehrungsgesetz auf nationaler Ebene geben wird.
Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn du Hindu bist, bist du Inder. Wenn du kein Hindu bist, bist du kein Inder. Es ist eine Nationalisierung der Religion, sodass viele Hindus denken, ich bin Inder. Die Christen sind keine Inder, sie sind Verräter. Wer ist also Inder? Nur die Hindus sind Inder. Sie geben das Gefühl der Zugehörigkeit durch Religion. Und deshalb schließen sich so viele dieser Bewegung an, ohne das Konzept des Hinduismus zu verstehen, weil es einfach in ein Konzept des Nationalismus verwandelt wird. Wenn man kein Hindu ist, kann man nicht Inder sein. Also sind alle, die keine Hindus sind, kein Teil unseres Landes. Also habe ich das Recht, sie zu verfolgen. Und deshalb gibt es diese Situation in Indien. Und deshalb wird diese Ideologie und diese politische Partei unterstützt.
Inmitten dieser Verfolgung findet in Indien eine große Erweckung statt. Besonders Dalits, sogenannte Unberührbare, finden bei Jesus Annahme und Liebe, die ihnen in der Gesellschaft abgesprochen wird. Mehr als 240 Millionen Menschen gehören in Indien den Dalits an. Laut Verfassung darf im Kastensystem niemand diskriminiert werden. Die Realität sieht oft anders aus. Das Kastensystem ist eng an den Hinduismus gebunden. Gerade die hohen und einflussreichen Kasten profitieren von dem Kastensystem, da es ihre Machtposition festigt und gerade den Unberührbaren vermittelt, dass ihre Diskriminierung göttlich gewollt sei. Bitte beten Sie um festen Glauben inmitten von Verfolgung, aber beten Sie auch für die Verfolger, damit diese Jesus finden.
Pray for them. Bitte unterstützt die verfolgten Christen weiterhin, denn sie sind unsere Brüder und Schwestern in Christus. Und wir sind dazu aufgerufen, einander beizustehen. Das ist meine Bitte. Ich danke euch für alles, was ihr bereits für sie getan habt.
Ich glaube an das Gebet, denn wenn Christen beten, ermutigt das für unseren Dienst vor Ort. Auch Petrus wurde angegriffen und saß im Gefängnis und Brüder und Schwestern beteten für ihn und er wurde gerettet. Ich glaube und vertraue darauf, dass es Christen gibt, die für mich beten. Das gibt mir Mut, hier und in meiner Gemeinde zu arbeiten.
Alle Dorfbewohner sind gegen mich. Es gibt Verfolgung, aber ich bitte euch, für mich zu beten, für meine Familie und für meine Verwandten, dass sie die Wahrheit erkennen und Jesus finden.
Bitte betet für Indien.
Wir hören jetzt noch ein Zeugnis von Kamala.
Kamala heißt eigentlich anders, aber um sie nicht noch mehr in Gefahr zu bringen, können die wirklichen Namen von Kamala und ihrem Mann Peter nicht genannt und ihre Gesichter nicht gezeigt werden. Kamala ist eine indische Christin, Anfang 30. Bald nach ihrer Hochzeit wurden Kamala und Peter in den vollzeitlichen Dienst berufen. Mit Begeisterung und Hingabe arbeiteten sie unter Menschen, die benachteiligt waren und in Armut lebten. Das Ehepaar fühlte sich genau am richtigen Ort. Kamala lag besonders die Schule am Herzen, die sie mit Peter gegründet hatte. Zu sehen, wie mittellose Kinder nun eine Bildung erhielten, erfüllte sie mit großer Freude. Jeden Tag danken Kamala und Peter Gott dafür, dass er sie in diesen Dienst berufen hatte. Regelmäßig hielten sie Gebetstreffen ab. Immer mehr Menschen nahmen daran teil. Den religiösen Extremisten war das ein Dorn im Auge. Eines Abends umzingelten sie das Haus, in dem sich Kamala, Peter und die anderen Christen zum Beten trafen. Der Saal war voll. Frauen, Männer und auch kleine Kinder nahmen an dem Treffen teil. Als Kamala hörte, wie Steine gegen das Gebäude geworfen wurden, rief sie die Frauen zusammen, um für die Situation zu beten. Mit Stöcken, Rohren und Eisenstangen bewaffnete Männer drangen in das Haus ein und griffen Kamala, Peter und die anderen Christen an. Kamala sagt: Ich war wie gelähmt, als die Extremisten uns angriffen, aber ich musste Mut fassen, um meinen Geschwistern zu helfen. Obwohl ich große Schmerzen hatte, konnte ich es nicht ertragen, dass meine Brüder und Schwestern das Gleiche durchmachen mussten. Ich nahm all meine Kraft zusammen, um die Gläubigen zu schützen. Peter hatte die Polizei gerufen, und als die Polizisten eintrafen, ließen die Extremisten von ihnen ab. Kamala und Peter waren schwer verletzt. Andere Pastoren aus der Umgebung kamen ihnen zu Hilfe. Doch es blieb nicht bei dem einen Angriff. Kamala und Peter bekamen immer wieder Morddrohungen und die Polizei unternahm nichts, weil die Extremisten sie beeinflussten. Von Angst erfüllt, wagten die Christen nicht mehr, sich zu treffen. Angesichts der anhaltenden Drohungen und ohne Aussicht auf Hilfe sahen sich Kamala und Peter schließlich gezwungen, den Ort zu verlassen. Losgerissen zu sein von ihrem Herzensprojekt fällt Kamala schwer. Sie sagt: Ich musste den Ort verlassen, an den Gott mich zum Dienst berufen hatte. Ich musste Menschen loslassen, die für mich wie eine Familie waren. Und ich musste die Schule, die mir so sehr am Herzen lag, an andere übergeben. Lokale Partner von Open Doors erfuhren von dem Vorfall und halfen dem Ehepaar beim Neuanfang in einer anderen Stadt. Sie bitten um Gebet für Kamala und Peter, für ihre zurückgelassene Gemeinde und die vielen Christen in ganz Indien, die Verfolgung wegen ihres Glaubens erleben.
Genau, lasst uns jetzt noch einmal beten für Indien, um Schutz für die Christen, besonders die ehemaligen Hindus, dass Polizei und Behörden die Christen gut und gerecht behandeln, dass die Gemeinde Jesu in Indien weiter wächst und fest im Glauben steht. Langsam zum Ende kommt. Dann habe ich jetzt noch einfach ein paar kurze Folien. Wie könnte es weitergehen? Ich habe hier 3-4 Gebetskarten mit den Gebetsanliegen von heute und ein bisschen Hintergrund von Indien und auch von Eritrea. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn ihr wollt. Also die lege ich gleich da vorne hin, pinne sie euch an den Badezimmerspiegel oder irgendwo hin, wo ihr sie immer wieder seht. Und dann könnt ihr das als Erinnerung nutzen, um weiter dran zu bleiben bei dem Gebet und nicht einfach zu sagen, okay, das war jetzt einmal im Jahr. Dann hatte ich euch ja gerade eben schon von dem Open Doors Magazin erzählt. Das kann man kostenlos einfach abonnieren, dann kriegt ihr das nach Hause geschickt. Einmal im Monat kommt das dann. Und da sind einfach viele Geschichten, die auf der einen Seite mutmachend sind, auf der anderen Seite aber auch manchmal erschreckend. Aber es hält das Andenken hoch. Manchmal lese ich die nicht, manchmal lese ich es nur einmal quer, manchmal lese ich ganz viele Sachen. Es hilft einfach, um dran zu bleiben. Und hier hinten ist auch, wenn ihr könnt gerne das Exemplar auch mitnehmen, wenn einer Interesse hat. Da kann man dann so eine Karte, hat man so eine Karte drauf, wo man das direkt bestellen kann. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, das online zu lesen oder auch ein Newsletter zu abonnieren. Also wenn man eher auf der, kein Papierleser mehr ist, sondern eher auf der E-Schiene, dann geht das auch. Und ich würde vorschlagen, das ist jetzt noch nicht mit Marco abgestimmt, aber dass wir auch wieder einfach heute den Tag zum Anlass nehmen, um für die ein Spendenprojekt für die Christen in Indien zu sammeln. Sie haben jetzt gerade für den Gebetstag ein spezielles Projekt aufgelegt für jetzt Indien, wo sie mit dem Geld, was zusammenkommt, einmal Schulungen finanzieren, Soforthilfe, Hilfe zur Selbsthilfe und Nothilfe und die Verteilung von Bibeln und christlicher Literatur. Und da würde ich sagen, einfach was in den nächsten 2 Wochen einmal in den Kasten eingelegt wird, aber auch wenn ihr sagt, ich nehme lieber den elektronischen Weg über eine Überweisung, dann hängt einfach für Open Doors dran. Dann würden wir alles das, was zusammenkommt, sammeln und dann in 2 Wochen dann Open Doors überweisen für dieses Projekt in Indien. Genau, ich danke euch, dass ihr euch mit auf den Weg gemacht habt und mitgebetet habt. Noch eine Sache, hier gibt es ein Rezept für indisches Essen, das ist diesmal dabei gewesen. Der Vorschlag war halt gewesen, dass man im Anschluss an diesen Gebetstag noch zusammen indisch isst, da wir jetzt das nicht in unserem regelmäßigen Termin hatten. Wer das gerne haben möchte, kann das auch machen. Also kann sich das einfach hier holen. Ja, also das. Und noch ein letztes. Der Weltverfolgungsindex, diese Karte, die war auch wieder dabei. Das ist ja einfach nur eine Karte davon, wie es aktuell auf dieser Welt aussieht, mit unterschiedlichen Farben, welche Länder sehr betroffen sind und wo nicht. Wir haben die uns mal auf die Toilette gehängt, dass man beim Geschäft halt auch vielleicht beten kann. Könnt ihr auch gerne mitnehmen und nutzen. Gut. Ich würde einfach noch zum Abschluss beten und dann seid ihr entlassen. Vater, ich danke dir für diese Zeit heute, für den Sonntag, dass wir neu dich sehen konnten, dein Werk, das, was du für uns getan hast. Und du bist nicht mit Macht und mit Kraft und mit Gewalt gekommen, sondern als kleines Baby. Und hast eigentlich die ganze Zeit den unteren Weg gewählt, bis hin zum Kreuz. Und hast gesagt auch, ja, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Und wir haben heute uns nochmal ganz besonders unsere Geschwister angeschaut in Indien und Eritrea, die verfolgt werden und für sie gebetet. Und uns geht es hier echt so gut. Wir sind so behütet. Wir dürfen uns so frei hier versammeln. Und Herr, ich bitte dich, dass wir, wenn wir uns die verfolgten Christen anschauen, neu einfach das begreifen und schätzen, dass wir uns hier so treffen können, so in Freiheit. Und dass wir das nutzen und einfach uns auch gegenseitig ermutigen. Und auf der anderen Seite bitte ich dich, dass wir weiter dranbleiben für unsere verfolgten Geschwister. Dass sie uns nicht egal sind, dass sie nicht so untergehen im Trubel des Alltags, sondern dass wir weiter dranbleiben, weil wir sind ein Leib, eine Gemeinde, eine Braut für dich. Und ja, ich bitte dich einfach, Herr, dass du diesen Tag heute auch nochmal gebrauchst, damit wir einfach diese Einheit auch wirklich praktizieren, sei es hier im Kleinen als auch im Großen. Und dass wir dich damit ehren und dass die Menschen dich dadurch kennenlernen, die dich noch nicht kennen. So segne uns, segne diese Woche, sei bei uns, bewahre du uns. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Harald!
Jesus, wir danken dir, dass wir für all die Deinen auf dieser Erde beten dürfen und dass wir wissen dürfen, du erhörst diese Gebete. Aber Herr, wir dürfen auch an die denken, zu denen wir persönliche Beziehungen haben, die in unserem Leben dabei sind. Und so kommen wir jetzt und wir bitten dich ganz herzlich für den Karl Otto. Er hat schon so lange diese Schmerzen und jetzt ist auch noch diese Entzündung dabei gekommen. Herr, ich weiß gar nicht genau, wie es um ihn steht, aber es geht ihm nicht gut. Und wir möchten dich herzlich für ihn bitten. Wir möchten dich bitten, dass du ihn gesund machst, dass du ihm die Schmerzen nimmst, dass du ihm Mut schenkst, dass du ihm Kraft gibst, dass er auch bald wieder hier sein kann. Bitte sei du bei ihm, lass ihn spüren, dass du da bist und mach ihn wieder gesund. Amen.